Heute ist schon die sechste und letzte Predigt von meiner Römerserie dran. Wobei es ist ja nicht der ganze Römerbrief. Ich habe einfach einmal eine Serie über das Kapitel 1 bis 8 angefangen und heute ist quasi der Abschluss mit dem Kapitel 8. Und noch ist offen, ob ich später im Jahr mal noch den Rest vom Römerbrief, Kapitel 9 bis 35 etwa, in Angriff nehme. Wünsche dürfen angebracht werden, falls das irgendwie von jemandem ein großer Wunsch wäre. Ja, für mich war das auf jeden Fall ein Gewinn. Ich musste mich ja auch wieder neu mit dem Römerbrief auseinandersetzen und einiges durfte ich schon neu entdecken. Einiges konnte ich repetieren und vor allem bin ich sicher, dass es da noch viel zu entdecken gibt. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir nicht sagen, ja gut, das war jetzt der Römerbrief, zumindest mal die ersten 8 Kapitel, die kenne ich jetzt, die muss ich jetzt nicht mehr lesen. Nein, ich würde sagen, es lohnt sich da immer wieder dran zu gehen. Ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken. Ja, bevor wir jetzt mit dem Kapitel 8 anfangen, lasst uns doch noch einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Kapitel machen. Und ich habe da so eine Tabelle zusammengestellt. Und ich glaube, die soll uns helfen da bei dem Rückblick. Ich sage mal was zu der ersten Zeile, Kapitel 1, 18 bis 5, 11. In einem ersten großen Abschnitt hat Paulus das Problem unserer schlechten Taten aufgezeigt. Wie wir einfach immer und immer wieder gegen Gott sündigen. Und er hat dann das gesagt von Menschen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, und auch von Juden, von Leuten, die das Gesetz kennen. Also alle Menschen sind da quasi zusammengefasst. Einfach, dass Menschen gegen Gott aufbegehren und es zu lieben, zu sündigen. Und weil ein solches Verhalten aber nicht ungestraft bleibt, wir denken dran, Gott ist gerecht, ziehen wir Gottes Zorn und Gericht auf uns. Und darum brauchen wir zwingend Vergebung, sonst sind wir verloren. Und wie gut, dass Gott für uns Menschen da eine Lösung gefunden hat. Wir wären wirklich komplett verloren und würden im Gericht Gottes untergehen. Und so der markanteste Vers zu diesem Abschnitt ist Römer 3, 24 und ich lese euch den nochmal vor. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Nur dank dieser Erlösung von Jesus Christus sind wir von unseren Sünden gerechtfertigt. Gott ist gerecht. Und diese Botschaft will Paulus uns lesen, nahebringen. Und dank dem Kreuz und dem Tod und der Auferstehung, wie gut, dass wir jetzt dann gleich bei Ostern sind, sind wir auch gerecht. Wir sind auch gerecht, weil wir Anteil am Tod, an der Auferstehung, am Kreuz von Jesus haben. Unsere Sünden sind zugedeckt und wir sind nun vor Gott gerecht. Wir sind also von den Sünden, die wir taten, errettet. Doch Paulus schreibt nicht nur davon, dass wir schlechte Taten getan haben, nein, er schreibt auch davon, dass wir Sünder sind. Er unterscheidet zwischen wir tun Sünde und wir sind Sünder. Und das ist da auf der zweiten Zeile oder in einem zweiten Abschnitt, den Paulus eben geschrieben hat. Wir sind durch und durch von der Sünde durchdrungen. Und das hat mit unserem Stammbaum zu tun, der auf Adam und Eva zurückgeht. Unsere Identität ist, dass wir Sünder sind. Und auch davon brauchen wir dringend Erlösung. Wir stehen fest unter der Herrschaft der Sünde und diese Herrschaft muss gebrochen werden. Wir brauchen eine neue Identität. Und auch hier gibt es einen Vers, der das so ein bisschen zusammenfasst. Das ist Römer 5, 18. Daraus folgt, durch die Verfehlung eines Einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung. Genauso kommt es durch die gerechte Tat eines Einzigen dazu, dass alle Menschen gerecht sind und dadurch steht ihnen das neue Leben offen. Durch eine einzige Person, Adam, kam die Sünde in das Leben von allen Menschen und durch eine Person, Jesus, können wir wieder Gerechtigkeit erfahren. Und Paulus berichtet hier, wie wir dank Jesus Christus von der Herrschaft der Sünde befreit sind und sie hat keine Macht mehr über uns. Ich finde das immer noch erstaunlich. Diese Herrschaft wurde gebrochen. Die Identität, wir sind Sünder, die ist abgelegt. Das ist einfach großartig. Und damit wurde unser ganzes Leben gerechtfertigt. Nicht nur jetzt unsere Taten, sondern unser Leben. Und dann gibt es hier ja noch eine dritte Zeile. Ab Kapitel 7 schauen wir dann unsere neue Identität an. Denn wie wir alle aus unserem eigenen Leben ja wissen, wollen wir zwar das Gute tun, also den Willen Gottes, aber wir tun leider schlussendlich oft wieder das Falsche. Und dabei hat Paulus uns schon aufgezeigt, dass wir in Jesus zwar eine neue Identität bekommen haben, aber unser Körper noch nicht erneuert wurde und immer noch der Sünde verfallen ist. Unser innerer Mensch ist schon neu geworden und will Gottes Willen tun. Das ist die absolut gute Nachricht. Unser Fleisch, unser Körper allerdings ist noch der alte und will immer noch sündigen, ist immer noch der Sünde verfallen. Dass wir jetzt aber das Gute tun wollen, zeigt für Paulus eindeutig, dass nicht mehr wir es sind, die sündigen, sondern quasi unser Fleisch, unsere sterbliche Hülle. Sie kämpft gegen unseren inneren Menschen und gegen Gottes Willen an und will uns zur Sünde verführen. Wir bräuchten jetzt also einen Weg, wie wir so leben können, wie es unser innerer Mensch möchte, im Einklang mit Gottes Willen. Das wäre gut, wenn wir diesen Weg hätten. Und da präsentiert uns Paulus eben heute im Kapitel 8 nun die Lösung. Ich habe es hier in der Tabelle mit Rechtfertigung des Geistes so mal hingeschrieben. Und auch dazu gibt es natürlich wieder einen Vers, das ist Römer 8, 10. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Wir müssen diesen Kampf also nicht alleine kämpfen, sondern Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, der uns mit Leben erfüllt. Und das ist wirklich gut. Und das klingt spannend, finde ich. Ja, wie könnte das dann gehen? Wie könnte das aussehen? Und da setzen wir jetzt eben heute ein. Wir schauen an, wie der Geist Gottes uns helfen kann, Gutes zu tun, ja, das Gute zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Also, legen wir los mit Römer 8. Und wenn wir mit Römer 8 dann starten, dann stolpern wir natürlich über den Vers 1 und 2. Und Paulus macht hier quasi auch nochmal eine Zusammenfassung, einen Rückblick. Er schafft es ohne Tabelle, in zwei Versen. Und ich lese euch das auch noch vor, wie Paulus das so ein bisschen zusammenfasst. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Der Vers 1 spricht von der Rechtfertigung von unseren Sünden und der Vers 2 dann von der Rechtfertigung von unserem Leben. Also die ersten zwei Zeilen meiner Tabelle eigentlich. Und es geht also um die neue Identität, die wir in Jesus erhalten haben, indem wir an Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser glauben. Ja, indem wir daran glauben, haben wir schon auch die Rechtfertigung des Geistes bekommen. Und davon schreibt er ja eben in Vers 10, und ich bringe den nochmal, weil der so wichtig ist. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Unser großes Problem ist aber nun, dass wir es nicht schaffen, richtig in diesem neuen Leben zu leben, das wir empfangen haben. Ständig verlassen wir die Gemeinschaft mit Gott. Und auch dazu schreibt Paulus etwas. Wir müssen nur Vers 13 und 14 noch lesen. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es der menschlichen Natur entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten eurer menschlichen Natur tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Wenn wir die Gemeinschaft Gottes verlassen, dann bedeutet das den Tod, schreibt er hier. Und das ist nicht das physische Sterben gemeint. Es ist gemeint, dass wir Gottes Gegenwart verlassen. Und nicht mehr bei Gott zu sein, ist wie tot sein. So wie bei Adam und Eva. Gott sagte, dass sie wegen des Sündenfalls sterben müssen. Aber in echt mussten sie das Paradies verlassen. Sie konnten nicht mehr in der Gegenwart Gottes leben. In beiden Versen hier steht jetzt aber auch schon die Lösung. In den beiden. Wir können mit Hilfe von Gottes Geist unsere menschliche Natur überwinden. Dann werden wir leben. Also es gibt wirklich eine Lösung. Der Schlüssel zu diesem Hin und Her zwischen ich will das Gute tun und ich tue dann doch das Falsche, ist also der Heilige Geist in uns. Und ich habe mir überlegt, wir haben jetzt das richtige Werkzeug gefunden, um unser Problem zu lösen, aber wie verwenden wir dieses Werkzeug jetzt? Wie wende ich das jetzt an? Nur das richtige Werkzeug zu haben, löst das Problem ja noch nicht. Und die super geniale Nachricht ist, dass dieses Werkzeug selber weiß, was es tun muss. Es arbeitet quasi im Autopiloten. Das ist genial, oder? Damit das aber auch klappt, ihr hört schon, es gibt trotzdem eine Bedingung, muss es viel Platz haben. Dieses Werkzeug braucht enorm viel Platz. Sonst kann es nicht arbeiten. Und zwar mehr Platz, als wir ihm normalerweise zugestehen oder zugestehen wollen. Der Heilige Geist will, dass wir ihm den ganzen Raum zur Verfügung stellen. Er möchte, dass er frei wirken kann und wir uns dabei nicht an schlechten Dingen festklammern. Er möchte den ganzen Raum. Und dann funktioniert er. Stellt euch vor, ihr müsst umziehen. Mich schudert jetzt gerade, das ist so eine unbequeme Vorstellung, oder? Obwohl die uns natürlich vorsteht. Aber ich finde es trotzdem nicht schön. Und ihr dürft jetzt ein bisschen mitdenken. Stellt euch vor, ihr müsst umziehen. In 2 Wochen ist es soweit. Es ist langsam Zeit, anzufangen. So viel Arbeit. 2 Wochen Umzug. Habt ihr das Bild? Oh, das riecht nach richtig viel Arbeit, oder? Also eigentlich will ich jetzt Entsetzen sehen bei euch. In 2 Wochen ist Umzug. Also damit es nicht so viel Arbeit für euch ist, sagen wir bestellen eine Umzugsfirma für euch. Die kommen, die packen alles ein, nehmen alle Möbel und alles Eingepackte mit und stellen es am neuen Ort wieder komplett auf für euch. Ihr müsst selber keine einzige Kiste packen. Kein Möbel auseinandernehmen, nichts anfassen. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Und jetzt am Tag X kommt die Umzugsfirma und die will loslegen. Am Anfang läuft alles noch super. Zum Beispiel fangen sie gleich mit dem Bücherregal an, das räumen sie aus, verpacken es in Kisten und dann auch das Regal, das nehmen sie mit. Das läuft ja top. Aber dann beim Computer, da am Büroschreibtisch, da seid ihr nicht bereit loszulassen. Ihr verweigert den Helfern, dass sie auch irgend nur etwas anfassen dürfen. Nein! Und das Gleiche passiert dann auch nochmal beim TV, im Bett, beim Bett und am Kleiderschrank. Ihr verweigert da alles. Beim Rest, da dürfen sie schon. Und so kommt es, dass am Abend die alte Wohnung noch nicht komplett leer ist und die neue natürlich auch noch nicht komplett eingeräumt. Und als dir das dann so richtig bewusst wird, da ärgerst du dich sehr. Wieso hast du jetzt diese Hilfe nicht angenommen? Jetzt musst du dasselbe tun. Also fängst du an, aber schon beim ersten schweren Gegenstand, sagen wir der große Kleiderschrank, da merkst du, du kriegst das alleine gar nicht hin. Und ich finde dieses Bild so passend für unsere Situation. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht den ganzen Raum, den ganzen Platz, alle Bereiche in unserem Leben zur Verfügung stellen, dann kann er nicht so wirken, wie er müsste. Dann bremsen wir ihn. Dann machen wir seine Arbeit unmöglich. Und es sagt sich so einfach, dass Gott die Kontrolle in unserem Leben haben soll. Aber dann auch loszulassen und die Kontrolle abzugeben, das ist richtig schwierig. Und ich finde auch etwas, das wir nicht gerne tun. Wir lassen nicht so gerne los. Wir müssen uns ganz gezielt vornehmen und dann auch bewusst machen, jetzt heißt es loslassen, sonst machen wir es nicht. Und so ein Merksatz, den du vielleicht mitnehmen kannst heute, heißt: Lass los, lass Gott. Ich weiß schon, der zweite Teil ist nicht so perfektes Deutsch. Lass Gott machen. Aber es geht so zum Mitnehmen. Lass los und lass Gott. Lass los und lass Gott wirken. Loslassen, Gott machen lassen, bedeutet, dass wir uns ganz unserem Herrn zur Verfügung stellen. Es braucht unser Einverständnis, indem wir sagen, du darfst nun die Zügel in die Hand nehmen. Ich will nicht mehr tun, was mein Körper tun möchte, sondern ich will, was du tun willst. Und darum geht es bei einem Leben unter der Gnade. Wir reden immer davon, wir leben jetzt unter der Gnade. Das heißt, Gott tut alles für uns. Wir leben aus seiner Hand. Im Gegenzug vertrauen wir in allem auf ihn, und das tun wir, indem er die Führung in unserem Leben übernehmen darf. Nur so funktioniert es. Er ist Herr in unserem Leben und wir folgen nun seiner Leitung als Herr. Wir gehorchen in einer echten Vertrauensbeziehung. Wir gehorchen in einer Vertrauensbeziehung. Ja, schließlich, er will ja nur das Beste. Und er hat uns ja auch vom Tod, der Sünde und dem Gesetz befreit. Also wir dürfen ihm vertrauen. Wäre es da nicht dumm von uns, wenn wir denken, dass wir unser Leben eigenständig besser führen könnten? Ja, es wäre dumm. Und doch fällt es uns richtig schwer, loszulassen und Gott machen zu lassen. Ich sage jetzt mal wir, aber ich gehe schon davon aus, dass ich nicht ganz der Einzige bin, dem es schwer fällt. Darum lasst uns mal überlegen, wo im Leben haben wir die Zügel in der Hand, wir, und wo haben wir sie in Gottes Hände abgegeben. Ich glaube, wir haben von beiden Situationen etwas in unserem Leben. Mal haben wir sie abgegeben und mal haben wir sie noch bei uns. Wer hat die Kontrolle in deinem Leben über folgende Bereiche? Zum Beispiel dein Liebesleben. Wer hat die Autorität über deine Gefühle? Deine Karriere oder deine Arbeit? Wie und wofür setzt du die Gaben ein, mit denen dich Gott beschenkt hat? Natürlich die Finanzen. Wie nutzt du die Güter, die Gott dir anvertraut hat? Worte und Gedanken. Wie denkst und sprichst du über andere, über dich selbst? Und ich lade euch jetzt ein, dass wir alle uns einen Moment Zeit nehmen und genau diese Fragen uns stellen. Wer hat in diesen Bereichen die Kontrolle? Vielleicht fallen dir noch weitere Bereiche ein, dann prüf das innerlich. Bist du bereit, dein ganzes Leben Gott zu geben, alle Bereiche die Kontrolle zu geben? Wir werden einfach einen Moment still und bewegen diese Frage. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, aber ich glaube, wir finden da schon noch Bereiche im Leben, wo wir die Zügel noch in der Hand haben. Und jetzt ist ja die Frage, möchtest du sie loslassen? Das heißt nicht, dass es gleich gelingt, aber möchtest du die Kontrolle Gott übergeben? Lass los, lass Gott. Und ich möchte jetzt beten und ich lade die ein, mitzubeten, die das halt möchten. Ich glaube, es ist so ein innerlicher Beschluss, ja, ich wünsche mir das, Herr. Hilf mir und dafür können wir jetzt ja gleich zusammen beten. Und ich finde, wenn man so etwas will, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man da auch so einen Impuls gibt. Und was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir haben eigentlich die Möglichkeit, dass wir aufstehen. Das soll so der Impuls sein, ja, ich will. Und dann bete ich vor und ihr seid eingeladen, mitzubeten. Und jetzt liegt das an euch. Möchtet ihr oder nicht? Dann steht auf. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Innehalten und Reflektieren. Ich danke dir dafür, dass du mich aufforderst, zu überprüfen, in welchen Bereichen du wirklich mein Herr bist und wo ich noch selber die Zügel in der Hand halte. Jesus, ich habe erkannt, dass ich loslassen muss. Und Jesus, hilf mir dabei, es fällt mir schwer. Ich will aber, dass du Herr über meinem Leben bist, Jesus. Du sollst nicht einfach nur mein Retter sein. Nein, du sollst auch mein Herr sein. Ich will auf deine Führung vertrauen, Jesus. Ich will ein Leben führen, das nicht mehr von meiner menschlichen Natur bestimmt ist, sondern von deinem Geist. Das wünsche ich mir, Jesus. Amen. Amen. Du dürft wieder Platz nehmen. Und heute ist das Amen nicht der Schluss der Predigt, sondern wir haben das jetzt schon mittendrin gemacht, wobei wir sind schon knapp vor dem Ende. Aber ich habe noch ein bisschen was. Lass los und lass Gott. Das kann bedeuten, dass der Heilige Geist in dir dir Dinge, die dir lieb geworden sind, nehmen will. Vielleicht sind sie eben dir lieb, aber sie passen gar nicht zu diesem Leben nach Gottes Willen. Und das kann sein. Und dann bist du wieder gefordert. Kannst du loslassen oder nicht? Und wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, dann weißt du auch, was das für Dinge sein werden. Wir haben ja schon den Heiligen Geist in uns. Und er spricht sicher schon zu uns. Und er hat sicher auch schon lange auf Sachen gezeigt, die wir besser nicht mehr tun, die wir besser loslassen würden. Und jetzt ist eben der Moment. Lassen wir los, lassen wir hier die Führung dem Heiligen Geist. Sind wir bereit, vielleicht auch Gewohnheiten umzustellen, irgendwas wirklich einfach nicht mehr zu tun? Nur wer bereit ist, loszulassen, der kann dem Heiligen Geist den ganzen Raum zur Verfügung stellen. Und der Heilige Geist braucht den ganzen Raum. Sonst geht das nicht. Sonst kann er uns nicht in den Kampf zwischen unserem neuen inneren Menschen und dem alten sündigen Fleischkörper beistehen. Und wir haben vorher ja auch das Lied "Mehr Vollmacht" gesungen. Das ist so ein großer Wunsch in mir, mehr Vollmacht. Aber das heißt auch, dass ich mehr von diesem Heiligen Geist in mir brauche, dass ich mehr in der Gegenwart Gottes sein muss, sein will, dass ich Gott eben mehr lassen muss, in einfacher Konsequenz, mehr loslassen. Ja, dann kommt noch ein Abschnitt ganz am Schluss von diesem Römer 8. Und das wüsste Paulus genau, dass wir in diesem Moment eine gewaltige Zusage brauchen, nach dem, was er uns hier jetzt zugemutet hat. Ja, damit wir dann auch richtig bereit sind, das alles in Angriff zu nehmen, endet das Kapitel 8 eben mit wirklich wunderbaren Worten. Und das soll dann auch das Ende meiner Predigt sein, indem ich euch hier diese Verse vorlese und wir die einfach auf uns wirken lassen dürfen. Was wollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Jesus oder Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.